Also, ich begrüße Sie heute am Nachmittagabend bei diesem Wetter und muss sagen, also wer heute hierher gekommen ist, der hat erstens ein hohes Interesse und zweitens vielleicht auch eine gewisse Leidensfähigkeit mitgebracht, die ich schamlos ausnutzen werde, denn der Vortrag hat einen hohen Dürreanteil, werden Sie feststellen. Ich frage mal in die Runde, gibt es hier Juristen mit dabei? Nein, also bei denen würde das vielleicht etwas Glücksgefühle auslösen, aber sehen Sie es positiv. Wir reden heute über die neue Datenschutzgrundverordnung beziehungsweise im größeren Rahmen über die neue Datenschutzreform. Ich bin seit 1993 beim Datenschutz mit in Sachsen beruflich tätig und muss sagen, das, was ich in dem letzten Jahr erlebt habe an Diskussion, an Umsetzung, ist und mit dem, was jetzt hier verabschiedet worden ist, ist eigentlich der größte rechtliche Umbruch im Bereich des Datenschutzes in dieser Zeit mit da. Den und das, was wir jetzt erleben, habe ich eigentlich fast nur eine Analogie. Das ist die Aufbauzeit des Datenschutzes in Ostdeutschland Anfang der 90er, als wir bei Null angefangen haben. So ungefähr sind wir jetzt auf diesem Level. Sie werden sehen, worum es mitgeht. Ich habe mir 3 Punkte ausgewählt. Ich werde Ihnen etwas zum Rahmen sagen, wie das Ganze entstanden ist, in welchem Rechtsrahmen wir uns bewegen. Ich werde kurz etwas zu den Inhalten sagen. Da verweise ich aber, gebe ich Ihnen auch einen Link mit, wo Sie etwas näher nachhinein schauen können und auch den Text finden und etwas zu den Auswirkungen. Wie ist das Ganze eigentlich zustande gekommen? 1970 hat es das erste Datenschutzgesetz in Deutschland gegeben, in Hessen. Hessen war der Vorläufer. 1977 hat der Bund nachgezogen mit einem Datenschutzgesetz, Abstand 7 Jahre. 1983 war das entscheidende Volkszählungsurteil, das eigentlich den Rahmen für den Datenschutz in Deutschland mit festgelegt hat. 1995, 12 Jahre später, gab es die erste EG-Datenschutzrichtlinie, noch EG, also Europäische Gemeinschaft, nicht EU. Ich kann mich erinnern, als wir 1994 das hörten, dass in Brüssel sowas angedacht ist, haben wir uns gesagt, wir fahren mal mit hin nach Brüssel und versuchen einen Termin zu kriegen bei der Kommission und reden mit dem zuständigen Beamten, der das Ganze aufgestellt hat. Es ging problemlos. Wir sind hingefahren, haben dann 2 Stunden mit ihm geredet am Nachmittag. Der war froh, dass er mal jemanden hatte, mit dem er sich austauschen konnte. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Die Richtlinie ist verabschiedet worden. Bis das im Gehirn war der meisten und im Blick der Betroffenen, sowohl der Politiker, der staatlichen Beteiligten wie der Unternehmen, hat es eine ganze Zeit gedauert. Das ist dann umgesetzt worden. Umsetzungszeit waren eigentlich 3 Jahre. Das wäre also 1998 geworden. Sachsen hat 2003 dann das Gesetz entsprechend angepasst. Das war überhaupt nicht vergleichbar mit der derzeitigen Entwicklung, der heutigen Entwicklung, die wir jetzt, die zur Datenschutzgrundverordnung geführt hat. Wer nochmal nachschauen will, es gibt einen sehr interessanten Film, der den parlamentarischen Prozess begleitet hat und Jan-Philipp Albrecht und die zuständige Kommissarin mit im Blick hatte, die das Ganze eigentlich stark auch als Person nach vorn mitgetrieben haben. Die zeigt, wie die Grundverordnung, der Entwurf gelaufen ist, welche Lobbyarbeit es in dem Bereich gegeben hat. Es gibt ein eigenes Vorhaben, Lobbyplug, das mal dargestellt hat, was alles an Vorschlägen mit hineingekommen ist. Jan-Philipp Albrecht hat gesagt, das wäre unvergleichlich gewesen, also das Gesetzgebungsvorhaben in der EU mit den meisten Lobbyaktivitäten, die es je in der EU gegeben hat, gar nicht mehr wie 95 mit der Richtlinie vergleichbar, sondern ich denke, das liegt auch daran, dass die Beteiligten jetzt aufgewacht sind und erkannt haben, was für ein wirtschaftliches Interesse und ein politisches Interesse dahinter steht. Wenn ich über Richtlinien und Verordnungen rede, muss man kurz etwas zur Definition mit sagen. Das ist nicht vergleichbar mit unserer deutschen Gesetzeslandschaft, die so aufgebaut ist, dass man ein Gesetz hat. Man hat eine Begründung zum Gesetz und gegebenenfalls noch Rechtsverordnungen, die dann von den Ministerien erlassen werden, die untergesetzlich auch nochmal Rechtsvorschriften mitbilden. Das ist im Bereich der Europäischen Union anders. Und zwar muss man sich schon begrifflich umstellen. Es gibt dort Richtlinien und Verordnungen. Der Unterschied ist, Richtlinien, das war wie die EG-Richtlinie, haben zwar Gesetzescharakter, müssen aber in nationales Recht umgesetzt werden. Es muss also immer, die wirkt nicht automatisch von sich heraus, nur in ganz bestimmten Einzelfällen kommt man unmittelbare Geltung zum Vorschein, sondern hier muss der nationale Gesetzgeber eigene Gesetze schaffen. In Deutschland sind das das Bundesdatenschutzgesetz, die Landesdatenschutzgesetze, aber eben nicht nur die, sondern ein ganzer Fächer von spezialrechtlichen Vorschriften, wo es um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht. Eine Verordnung im Gegensatz dazu wirkt unmittelbar. Und zwar kippt sozusagen hier das Verhältnis. Nicht mehr das nationale Recht ist das Umzusetzende, sondern die Verordnung ist unmittelbar geltend, wirksam, und gegebenenfalls hat der nationale Gesetzgeber in der Verordnung noch einen gewissen Spielraum eröffnet. Aber auch dieser Spielraum ist beschränkt. Der hat sich nämlich an dem Niveau der Verordnung auszurichten und darf nicht darüber oder darunter stehen. Der sogenannte Harmonisierung ist das, die dahinter steht. Jetzt haben wir eine Grundverordnung. Das ist singulär in der Europäischen Union. Ich habe die Beteiligten auch mal mit gefragt, wieso denn Grundverordnung, steht auch extra mit im Text drin. Es konnte mir niemand so klar erklären, warum das zustande gekommen ist. Ich nehme an, es beruht auf zwei Punkten. Zum einen ist das die erste Verordnung, die ganz deutlich und ausdrücklich und sehr breit gefächert in der Europäischen Union sich mit Eingriffen in Grundrechte auseinandersetzt. Wir haben seit dem Vertrag von Lissabon die Grundrechtecharta, die neben dem Vertrag steht, die mittlerweile ähnlich wie im Grundgesetz einen Katalog von Grundrechten mitbietet. Und da habe ich Ihnen mal hier den Artikel 8, der sich mit dem Schutz personenbezogener Daten beschäftigt, mit auf die Folie geschrieben. Übrigens, im Grundgesetz gibt es kein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sondern das ergibt sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, aus dem Volkszählungsurteil, hat allerdings den gleichen Rang wie die Grundrechte im Grundgesetz. Hier haben wir es explizit in der Grundrechtecharta mit drin. Ich habe es auch extra mit dran geschrieben, weil das zum Beispiel in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs mittlerweile eine starke Rolle spielt. Der Europäische Gerichtshof bezieht sich immer mehr auf die Grundrechte und dadurch gewinnen die auch immer mehr an Bedeutung und sozusagen Verfassungsrang. Zum Zweiten haben wir in dieser Grundverordnung einen sehr starken Anteil an Optionsregeln beziehungsweise an Regeln, die eigentlich Richtliniencharakter haben. Wenn Sie an das denken, was ich vorhin gesagt hatte, wo der nationale Gesetzgeber noch Aufgaben bekommt, die er mit umsetzen muss, beziehungsweise bei Optionen, wo er Wahlmöglichkeiten hat, wie er das Ganze mit angehen kann. Kommen wir nochmal im Detail dazu. So, jetzt schauen wir uns mal den Geltungsbereich an. Ich rede immer von der Grundverordnung. Die Grundverordnung ist aber eigentlich nur ein Teil des ganzen Datenschutzpaketes, was jetzt die Kommission zusammen mit dem Rat und dem Europäischen Parlament verabschiedet hat. Die Grundverordnung gilt für zwei Bereiche, und zwar für den Privatbereich, die Privatwirtschaft, und für den öffentlichen Bereich, also das, was staatliche Stellen, kommunale Stellen, andere mitmachen. Allerdings nur begrenzt für den Bereich Strafverfolgung und Vollzug sowie für öffentliche Sicherheit haben wir eine eigene Richtlinie, die parallel im Windschatten der Grundverordnung mitgelaufen ist. Hier hat also der nationale Gesetzgeber noch die Möglichkeit, eigene Regeln zu machen. Nicht nur die Möglichkeit, hier muss er auch eigene Regeln machen, die sich an diesem Rechtsrahmen ausrichten, den die Richtlinie in diesem Fall mit vorgibt. Daneben haben wir aber noch Bereiche, die überhaupt nicht erfasst werden vom europäischen Datenschutzrecht. Und zwar rechts der ganze Bereich nationale Sicherheit, also Verteidigung, Geheimdienste. Das geht weiter nach nationalem Recht. Und links, fast genauso groß, aber wesentlich kleiner eigentlich, die Ausnahmeregelung in der Grundverordnung, die den Bereich familiäre, persönliche Nutzung mit betrifft. Der fällt auch nicht unter die Grundverordnung. Es gibt aber nicht nur auf der horizontalen Ebene Begrenzungen, sondern auch auf der vertikalen Ebene. Die Grundverordnung und die Richtlinie gelten nur für automatisierte Verarbeitungen und für die Verarbeitung in Dateien. Die Verarbeitung in Akten, zum Beispiel in sonstigen Akten, ist nicht mit erfasst. Man sieht also, hier gibt es durchaus noch Bereiche, da bewegen wir uns nicht im rechtsfreien Raum, keineswegs. Also denken Sie an den Bereich nationale Sicherheit. Dort gilt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und das Grundgesetz, aber nicht die europäischen Rechtsregeln. So, was passiert mit dem bisherigen Datenschutzrecht? Die Datenschutzrichtlinie wird aufgehoben. Die Grundverordnung gilt dann unmittelbar, beziehungsweise wenn wir ein Gesetz verpassen, was wir nicht angepasst haben, dann muss das so ausgelegt werden, als ob das europäische Recht gilt und das jeweilige Gesetz, was nicht angepasst ist, muss dann in den entsprechenden Teilen nicht angewendet werden. Wie sieht so eine Grundverordnung aus, also generell eine Verordnung? Und da kommen wir wieder auf einen Unterschied zu den deutschen Gesetzen. In Deutschland haben Sie einen Gesetzestext und dann hinten eine Begründung stehen. In der Begründung wird erläutert, warum man bestimmte Sachen gemacht hat. Die Begründung ist hilfreich für die Auslegung, aber hat keinen Verbindlichkeitsgrad. Verbindlich ist allein der Gesetzestext. Das ist bei der EU etwas anders. Und zwar haben Richtlinien und Verordnungen diese Elemente, dass man generell eine Einführung hat, warum man das Ganze macht. Dann kommen Erwägungsgründe und erst dann kommt der Regelungstext mit Artikeln bezeichnet. Die Erwägungsgründe sind eine Besonderheit. Die sind nicht auf dem Stand, wie die Artikel mit formuliert sind, haben aber einen stärkeren Verbindlichkeitsgrad als eine Begründung im deutschen Text. Also man muss immer den Erwägungsgrund mit hernehmen zum Artikel. Also wenn Sie später sich mal mit der Verordnung auseinandersetzen, nehmen Sie auf keinen Fall nur die Artikel, sondern Sie müssen immer schauen, ob vorne die Erwägungsgründe auch das gleiche Thema behandeln und dazu nähere Erläuterungen schaffen. Das ist zugegebenermaßen schwierig, denn die sind nicht miteinander verknüpft. Sie müssen also immer schauen, was spielt thematisch sozusagen mit rein. Man hat eine gewisse Hilfestellung. Die Erwägungsgründe gehen genauso chronologisch vor wie die hinten die Artikel. Aber es gibt keine Querverbindung da. Das muss man als Gesetzesanwender dann sich selber zusammenstricken. Möglichst noch mit einer Synopse. Wenn Sie sich die Grundverordnung im Einzelnen anschauen, finden Sie die gesamten Kapitel, die ich hier jetzt mal mit aufgeführt habe. Das fängt immer vom Allgemeinen her, Definitionen mit an. Dann geht es in der Regel immer um die betroffenen Rechte, die mit im Vordergrund stehen, und dann um die Frage der Verantwortlichen als zweites. Und dann sehen Sie schon, ab der Mitte geht es um die unabhängigen Aufsichtsbehörden und noch weitere Vorschriften. Hier wird schon deutlich an der Stelle, ich habe mir mal die Mühe gemacht und mal alle Artikel angeschaut, wo es um die Frage ging, was müssen Datenschutzbehörden machen, ist natürlich mein Eigeninteresse, um mir das Ganze vor Augen zu führen, was auf uns zukommt. Die Hälfte der Artikel beschäftigt sich in irgendeiner Form mit der Arbeit der Datenschutzbehörden, die eingebunden werden in bestimmte Aufsichtsvorhaben, in bestimmte Tätigkeiten, in Kohärenzverfahren, worauf wir noch mit eingehen werden. So, jetzt mal zu einigen Inhalten, die neu mit hinzugekommen sind und die insofern bedeutsam sind. Wir bekommen das Marktortprinzip. Das Marktortprinzip sagt aus, dass ein Unternehmen sich mit der Aufsichtsbehörde auseinanderzusetzen hat, in deren Geltungsbereich es tätig wird. Dann geht es um die Frage der Hauptniederlassung in Europa. Und jetzt das Spannende, was bisher ein großes Problem war, was ist, wenn das Unternehmen keine Hauptniederlassung in Europa hat? Dann gilt jetzt neuerdings nach der Verordnung der Grundsatz, dort, wo ich Leistungen anbiete, dort bin ich auch verantwortlich. Also ein Unternehmen, das einen Online-Shop betreibt, in den USA sitzt, aber hier in Europa Kunden hat und das dezidiert für Kunden mit anbietet, dann sind europäische Aufsichtsbehörden dafür mit zuständig. Das ist ein großer Fortschritt aus einer Tätigkeit der Aufsichtsbehörde, kann ich das nur mit sagen. Wir sind da bisher dann immer in den Nebel gelaufen, weil man die Verantwortlichkeiten nicht richtig festmachen konnte. Denken Sie jetzt nicht an Facebook. Facebook sitzt in Irland, aber es gibt durchaus andere Unternehmen, die eben keinen europäischen Sitz haben. Die hat man jetzt mit diesem Marktortprinzip auch mit in den Griff gekriegt. Das ist übrigens nur gespiegelt. In den USA läuft das auf der Gegenseite längst so. Wenn Sie dran denken, ein Unternehmen, was in den USA tätig ist, ist natürlich unterliegt der Rechtsprechung und der Kontrolltätigkeit und Aufsichtstätigkeit amerikanischer Behörden. Also insofern ist das nur reziprok, was wir jetzt endlich mit einführen. Der zweite Punkt, das sogenannte One-Stop-Shop-Prinzip, ist eine Erleichterung für den Betroffenen und für die Unternehmen. Also wenn Sie als Petent irgendeine Frage haben, dann war es bisher so, nehmen wir zum Beispiel an Schufa, Sie wollten sich über die Schufa beschweren, dann haben Sie sich an mich gewandt. Ich habe gesagt, vielen Dank, ich bin der sächsische Datenschutzbeauftragte, aber die Schufa sitzt in Frankfurt, da ist mein hessischer Kollege zuständig, bitte wenden Sie sich an den. Dann ging alles Weitere von Ihnen mit dem hessischen Kollegen über die Bühne. Jetzt ändert sich das. Wenn Sie als Petent an mich herantreten, bin ich Ihre Aufsichtsbehörde, dort, wo Sie zuerst anlanden, und dann brauchen Sie nur noch mit mir kommunizieren. Alles andere, was im Hintergrund läuft, läuft im Konzert der Aufsichtsbehörden, durch die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden. Das bedeutet nicht, dass ich die zuständige Stelle werde, sondern das bleibt weiter der hessische Kollege. Aber ich bin jetzt neu mit drin im Boot, ich bin betroffene Stelle. Insofern, weil Sie bei mir als Petent gelandet sind und ich jetzt mit dem hessischen Kollegen von dem informiert werden muss, beziehungsweise von ihm auch eine Rückmeldung bekommen muss, wie das Verfahren ausgegangen ist. Ich kann dann gegebenenfalls auch sagen oder dazu Stellung nehmen, ob ich mit seiner Entscheidung einverstanden bin. Dass dieses Verfahren, wenn es jetzt mal auf den größeren Bereich Europa mit überträgt und mal den Fall Facebook hernimmt, die in Irland sitzen, wo Max Schrems ja sich an Facebook gewandt hat und unzufrieden war, dann an die zuständige Aufsichtsbehörde gewandt hat und dort keinen Erfolg erzielt hat und dann bis zum EuGH gehen musste. Er hat zwar jetzt ein positives Urteil gekriegt, das würde sich dann hier nach dem anders darstellen, nach diesem neuen Prinzip, sondern Max Schrems könnte an die österreichische Datenschutzbehörde herangehen, die müsste sich an die Iren wenden. Wenn die österreichische Datenschutzbehörde mit den irischen Kollegen nicht einverstanden ist, dann gibt es einen weiteren Mechanismus, auf den wir dann kommen. Man endet also nicht mehr bei der nationalen Aufsichtsbehörde, sondern hat Rückkopplungsmechanismen entwickelt, genau um solche Fälle zu vermeiden, damit nicht irgendein Mitgliedstaat eine lasche Datenschutzgesetzgebung mitentwickelt und dann nichts umsetzt, sondern dass sozusagen der Druck, der Zwang, der von Europa herkommt, stärker wird. Dazu dient zum einen das Instrument Verordnung, die unmittelbar gilt. Also der Mitgliedstaat kann da nicht noch das Niveau absenken. Und zum Zweiten dieses Kohärenzverfahren, dieses Zusammenarbeitsverfahren, wo Datenschutzbehörden untereinander sich auch rückkoppeln müssen und können. So, zu den betroffenen Rechten habe ich Ihnen zwei mitgenannt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Dann aber zwei interessante, das Recht auf Löschung. Das kennen Sie sicher noch alle vom Google-Urteil. Ja, das wird jetzt kodifiziert in der EU. Und zwar taucht es hier dann direkt jetzt in der neuen Grundverordnung mit auf. Bisher haben wir nur ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, der dazu Vorgaben mitgemacht hat. Das wird jetzt hier anders. Wenn Sie dies mitsehen, es gibt natürlich Ausnahmen. Sie können also, wenn Sie wenn mal Daten öffentlich gemacht haben, die möglichst wieder zurückholen. Aber die Ausnahmen sind zum Beispiel schon freie Meinungsäußerung und Information. Das bedeutet also, wenn presserechtlich etwas gelaufen ist, wird es auch im Ausgleich schwierig, dass Sie Ihr Recht auf Löschung dann dort mit einfordern können. Aber ein Beispiel habe ich Ihnen hier mitgenannt, gerade wenn es um Kinder geht, die irgendwann mal eine Einwilligung gegeben haben und die später, wenn sie größer und älter sind, gerne wollen, dass diese Fotos gelöscht werden, dann wäre das möglich, dass man das beim Dienstanbieter mit durchsetzt. Wie sich das gestalten wird, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo wir alle gespannt sind und sehen werden, wie sich das entwickelt, wie das umgesetzt werden kann. Das Gleiche gilt auch für das nächste, das Recht auf Datenübertragung, finde ich sehr interessant. Das bedeutet, dass Sie automatisierte Daten, die Sie bei einem Dienstleister abgegeben haben, zu einem anderen übertragen können und dies von dem Dienstleister fordern können. Der muss also die Möglichkeit in seinem Verarbeitungssystem mit haben, einen Datensatz sozusagen herauszukristallisieren, den in einem Format zu gestalten, das auch ein anderer Dienstleister lesen kann. Und dann müssten die Daten mit übergeben werden können. Gleichzeitig können Sie natürlich Ihr Recht auf Löschung trotzdem dann bei dem mit geltend machen. Das wird, brauche ich hier niemandem zu erzählen, einen hohen technischen Aufwand erzeugen und wie die Infrastruktur dann aussieht, muss man mit sehen. Es gibt dann auch immer vorsichtig solche Klauseln mit drin, dass man nicht zu hohen technischen Aufwand treiben muss und so. Also da wird man sehen müssen, wie in der Praxis dieses Geld wirklich, dieses Recht wirklich zur Geltung kommt und der hehre Anspruch, den man hier formuliert hat, dann sich auch in der Praxis bewährt. Es gibt natürlich Ausnahmen, also wenn Sie jetzt denken, Sie wollen gern von der Polizei zum Geheimdienst Ihre Daten übertragen lassen, das geht natürlich nicht in diesem Fall, sondern öffentliches Interesse und öffentliche Gewalt sind an dieser Stelle wieder hinausgenommen. Wo ich auch gespannt bin, und da bin ich froh, dass wir das erste Mal im Gesetzestext direkt Privacy by Design und Privacy by Default als Zielvorstellung mit dabei haben. Das wird, wenn wir über das Thema reden, datenschutzfreundliche Produkte anzubieten, dann ist das ein gesetzlicher Ansatz, wo man hier die Betreiber, Unternehmen, die solche Dienstleistungen anbieten, auch versuchen kann, mit heranzukriegen. Ich komme da noch mal auf eine Frage, was man denn an für Instrumente hat, Unternehmen in diese Richtung mit hinzubringen. Hier steht die Zielvorgabe über die Instrumente, müssen wir dann noch mit reden. Aber zumindest kann ich, wenn ich solche Instrumente einsetze, immer sagen als Aufsichtsbehörde, Unternehmen, wie handhabst du es mit diesen beiden Dingen? Ist dein Verfahren, ist deine Dienstleistung so eingestellt, dass sie Privacy by Default mit hat? Oder in der Regel ist es ja, was wir heute erleben, genau umgekehrt. Man muss sich mühsam durchkämpfen, bis man diese Einstellung mit erreicht. Die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden wird auch neu gestaltet. Ich hatte das schon mit erwähnt, das Kohärenzverfahren. Ich fange mal mit unten an. Das Kohärenzverfahren ist das, wenn das One-Stop-Shop-Prinzip nicht so einfach greift, sondern die beteiligten Behörden, Aufsichtsbehörden sich untereinander streiten und eine andere Meinung haben. Dann haben wir mittlerweile in diesem Verfahren eine neue Institution in Deutschland. Das ist der Europäische Datenschutzausschuss, der so kommen wird, der dann ein letztverbindliches Entscheidungsrecht erhält. Den gibt es de facto schon heute. Das ist die, wenn Sie mal was lesen von der Artikel 29-Gruppe, das ist fast die gleiche Zusammensetzung wie der Europäische Datenschutzausschuss. Da sind alle nationalen Behörden in der EU versammelt, also die 28 Mitgliedstaaten und der Europäische Datenschutzbeauftragte sitzen dann an einem Tisch und sind dieses Gremium, was dann jetzt nach der Grundverordnung wirklich Entscheidungsrecht erhält, nicht nur in der Frage der Kohärenzverfahren, sondern was viel spannender noch mit wird, ist die Frage der Leitlinien und Richtlinien und Empfehlungen, die mit herausgegeben werden, die für die Aufsichtsbehörden sozusagen einen verbindlichen Charakter entfalten können. Dann, das wird also die Auslegungsvorschrift, wie alle Aufsichtsbehörden das in Europa mit sehen. Und dann kriegen wir einen Vereinheitlichungsgrad in Europa mit hin. Der wird aus einem anderen Punkt, da komme ich noch mit drauf, viel stärker an Bedeutung erlangen, als es bisher war. Dann, dass das nicht einfach wird, kann ich Ihnen nur sagen, erleben wir jetzt im Moment bei der Frage Safe Harbor. Die EuGH-Entscheidung zu Safe Harbor, also Datenübermittlung in die USA, die aufgrund der Safe Harbor-Vereinbarung nicht mehr möglich ist, weil der EuGH die für nichtig erklärt hat, verlangt eine Abstimmung der Aufsichtsbehörden in Europa, wie man jetzt mit diesem Thema umgeht. Und das ist nicht leicht. Dann, also man hat Abstimmungsschwierigkeiten, genauso Kommunikationsnotwendigkeiten. Und die deutschen Aufsichtsbehörden sind in der Regel etwas, sag mal, deutlicher und engagierter, ohne den Kollegen nahezutreten. Dann aber Deutschland hat halt einen Ruf im Bereich des Datenschutzes und da wird man sehen müssen, wie man Mehrheiten findet in so einer Runde. Und wie gesagt, manchmal findet man sie auch nicht. Für Details kann ich Ihnen empfehlen, die Bundesbeauftragte hat jetzt eine Infobroschüre herausgegeben, die gibt es nicht mehr schriftlich, aber als Downloadmöglichkeit, den Link haben Sie hier, da finden Sie den Text und auch erste Erläuterungen dazu. So, was stehen jetzt für Aufgaben vor uns? Wir haben eine Übergangszeit von 2 Jahren. Die Grundverordnung tritt am 25. Mai in Kraft, ist im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht, 20 Tage danach, am 5. Mai veröffentlicht, 20 Tage danach, am 25. Mai tritt sie in Kraft und wird wirksam, ist dann gültig innerhalb von 2 Jahren. Also in 2 Jahren wird sie dann wirksam. Und in diese 2 Jahre haben wir Zeit, um unsere Regelungen und unser gesamtes Rechtssystem entsprechend anzupassen. Aber nicht nur dabei, sondern auch einige andere uns generell Fragen zu lösen, uns generell darauf vorzubereiten. So, ich komme jetzt nochmal auf das alte Bild zurück, was wir vorhin gesehen haben mit der Zuständigkeit. Es wird jetzt noch viel, viel komplizierter. Und zwar deswegen, weil Sie noch geteilte Zuständigkeiten haben zwischen Bund und Ländern. Wenn Sie das mit sehen, diesen Bereich hier, für den ist der Bund zuständig. Da kann ich Ihnen aber relativ sicher voraussagen, dass dieser Bereich explizit nicht geregelt wird. Das ist nämlich im BDSG jetzt bereits auch so. Das Bundesdatenschutzgesetz gilt nicht für persönliche oder familiäre Tätigkeiten, Datenverarbeitung. Dann dieser Bereich wird herausgenommen. Hier der Privatbereich liegt bisher in der Bundeskompetenz. Das Bundesdatenschutzgesetz im Bereich der Wirtschaft wird hier auch weiter mit bearbeitet werden müssen. Gleiches gilt natürlich hier für die Akten, das ist zu regeln. Im öffentlichen Bereich ist der Bund zuständig für die Bundesbehörden und die Länder wiederum für alle Landesbehörden bzw. für die Kommunen. Dann entsprechend auch für die Gesetzgebung. Was ist das dann hier? Das ist zum Beispiel hier, steckt der gesamte Spezialbereich drin, das ist nicht nur das Bundesdatenschutzgesetz, das ist noch das geringste Problem, sondern denken Sie an den breit gefächerten Datenschutz, den wir in Deutschland haben, im Sozialbereich, Melderecht, Polizeirecht und Ähnliches, Ordnungsrecht, Umweltinformationsgesetzgebung, steckt alles hier drin, Gesundheitsrecht. Das ist eine Aufgabe, die enorm ist. Die Zahl der Vorschriften, die relevant ist im Bundesbereich, die reicht an die vierstellige Zahl heran, die angefasst werden muss. Bei den Ländern geht es um die Ländergesetze. Zwei Beispiele, unser Krankenhausgesetz, was wir mit haben, unser Schulgesetz, verarbeitet personenbezogene Daten, ist damit geregelt. Im Spezialfall ist auch mit einschlägig. Also auch wir als Länder müssen uns die Sachen alle mit hernehmen. Hier hat er beim Bereich der Strafvollzug und öffentliche Sicherheit hat der Bund einen großen Bestandteil der Strafprozessordnung beziehungsweise der Polizeigesetze, soweit es um öffentliche Sicherheit geht. Deswegen habe ich auch einen kleinen Teil Grün noch mitgemacht. Auch die Länder haben in den Polizeigesetzen, wo es um die Gefahrenabwehr geht, durchaus auch die Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit mit geregelt. Die spannende Frage ist, wo zieht man die Grenze zwischen dem Bereich des Ordnungsrechts, der durch die Verordnung geregelt wird, also Bauordnungsrecht, Lebensmittelrecht und Ähnliches, und dem Bereich öffentliche Sicherheit bei der Polizei. Da können wir gern im nächsten Jahr mit drüber reden und sehen, wo wir da landen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo uns die europäische Gesetzgebung etwas im Regen stehen lässt und wir uns selber eine Meinung bilden müssen und sehen müssen, wo es mitkommt. Nationale Sicherheit hatte ich schon erwähnt, Verteidigung, Geheimdienste. In Sachsen wäre das zum Beispiel das Verfassungsschutzgesetz, das ist der kleine grüne Teil noch mit, oder das Sicherheitsüberprüfungsgesetz, wo die nationale Sicherheit zum Gelten kommt. Wie gesagt, wir bewegen uns an der Stelle nicht im rechtsfreien Raum, sondern hier gelten dann die bisherigen Prinzipien des Grundgesetzes und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes oder der nationalen, der Länderverfassungsgerichte. Also das fällt nicht vollkommen weg. Natürlich ist es allerdings so, dass die Formulierung von Gesetzen in den anderen Bereichen ihre Auswirkung hat. In diesem Bereich denken Sie nur allein an die Definitionen, die man dann parallel mit verwendet und diese mit anpasst. So, was müssen wir alles machen? Nicht öffentlicher Bereich ist es so, dass wir wenig Gestaltungsmöglichkeiten haben. Die Grundverordnung gilt für den Bereich der Privatwirtschaft unmittelbar. Damit fallen einige Regelungen weg, die wir in Deutschland haben, die wir bisher auch sehr häufig angewendet haben. Denken Sie an die Fragen Scoring-Verfahren. Also ich hatte gerade vorhin die Schufa genannt. Das ist eine eigenständige Regelung im Bundesdatenschutzgesetz, die aus dem Wirtschaftsbereich kommt. Videoüberwachung im Privatbereich durch Private fällt auch weg. Da gibt es keine spezielle Regelung in der Datenschutzgrundverordnung. Da überlegt man jetzt, wie man das mit regelt, ob man andere Gesetzgebungskompetenzen hat, wo man das mit ansetzen kann, zum Beispiel Scoring-Verfahren, Verbraucherrecht, wo man noch eine Zuständigkeit hat. Aber das ist derzeit noch im Fluss. Es gibt einige wenige Bereiche, da komme ich dann mal da unten noch mit dazu, wo man Regelungsoptionen hat. Aber ansonsten ist es im Privatbereich eher wenig Gesetzgebungsneuregelungsbedarf. Anders sieht es im öffentlichen Bereich aus. Da wir eine sehr breit gefächerte Datenschutzlandschaft haben, müssen wir fast alle Gesetze, und was macht Verwaltung, die verarbeitet personenbezogene Daten, weil sie ja permanent mit Bürgern zu tun hat und sich mit ihnen auseinandersetzt, die müssen wir alle mit anpacken. Inhaltlich wird der Änderungsbedarf nicht so groß sein. Das liegt daran, dass es eine Öffnungsklausel gibt in der Grundverordnung für den öffentlichen Bereich und in Deutschland das Datenschutzniveau im öffentlichen Bereich ungefähr dem entspricht, was sonst in der Verordnung mit steht, sodass es der Anpassungsbedarf eher formaler Natur ist. Man muss also die Verweise mit ändern, man muss Definitionen mit ändern, muss gegebenenfalls gucken, ob man bestimmte Rahmenbedingungen zu beachten hat. Zum Beispiel, wenn man auf Betroffenenrechte verzichtet, Das geht im öffentlichen Bereich. Da muss man aber dezidiert sagen, warum man das macht. Also genau beschreiben, welche Daten dann nicht mit übermittelt werden, auf welche betroffenen Rechte man dann in diesem Fall dann, wie man die dann einschränkt, zum Beispiel welche Datenkategorien man von einer Benachrichtigung ausnimmt. Das muss dann dezidiert mit in die Regeln hinein. Das kann man nicht mehr im Auffanggesetz machen, so wie es bisher im sächsischen Datenschutzgesetz stand, sondern den Auftrag hat man dann. Es gibt Regelungsaufträge in der Datenschutzgrundverordnung, wo man nationales Recht, zusätzlich nationales Recht schaffen muss. Dann zum Beispiel ein Ausgleich mit der Meinungs- und Informationsfreiheit. Wir müssen also das Presserecht in bestimmten Sachen überarbeiten und uns überlegen, wie gewährleisten wir eine Datenschutzaufsicht im Bereich der Presse. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die vor uns steht. Dann, wir können als drittes Optionen ausnutzen. Das ist zum Beispiel beim Thema Gesundheitsdaten der Fall. Man kann stärkere Einschränkungen schaffen. Und ein großes Problem, was natürlich politisch hoch aufgeladen ist, ist der Beschäftigtendatenschutz. Da gibt es eine Öffnungsklausel in der Grundverordnung. Und da muss sich der Bundesgesetzgeber und die Landesgesetzgeber überlegen, ob sie davon Gebrauch machen. Wenn sie nichts machen, ist man nicht im rechtsfreien Raum, sondern dann geht es nur nach den allgemeinen Grundsätzen. Und dann ist zum Beispiel immer die spannende Frage, wie ist das im Beschäftigungsverhältnis, wenn sie besteht eine Gleichstellung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer oder existiert hier ein Unterordnungsverhältnis und das Unterordnungsverhältnis beschränkt dann, das muss man allerdings gesetzlich regeln, den Arbeitgeber bestimmte Sachen mit anzustellen. Also ich kann dann als Arbeitgeber nicht alle Arbeitnehmer freiwillig verpflichten, eine 24-Stunden-Videoüberwachung am Arbeitsplatz mit zu erdulden. Dann, das muss man aber gesetzlich formulieren und sagen, hier schränken wir mit ein. Da werden wir sehen, wie es weitergeht. Die Zeitschiene. Der Bund ist etwas in einer Drucksituation. Sie wissen, 2017 haben wir eine Bundestagswahl. Wenn Bundestagswahl ist, dann ist der Erfahrungsgrundsatz, dass Sie ungefähr ein halbes Jahr vorher möglichst alle Gesetzgebungsvorhaben abgeschlossen haben sollten, wenn Sie noch eine Hoffnung haben wollen, dass die über die Bühne gehen. Das bedeutet aber, wir brauchen, wenn das Mitte 2018 gelten soll, ist das ein sehr ambitioniertes Vorhaben, das auf der Bundesebene noch mit durchzukriegen. Dass die Zahlen, die ich oder die Daten, die ich hier nenne, das ist meine Einschätzung, die ich aus den Gesprächen mitgewonnen habe und die ich aus anderen Dingen mitgehört habe, sehr ambitioniert. Also bis August 2016 soll man schon etwas auf der Hand haben und dann in die Anhörungsphase im Herbst und im Frühjahr dann in die Endphase in die parlamentarische Befassung gehen. Das bedeutet, wenn Sie sich vor Augen führen, wie viele Gesetze möglicherweise betroffen sind, wie tief das geht, dann dürfen Sie nicht damit rechnen, dass wir jetzt eine vollkommene Umarbeitung des Datenschutzrechts haben werden, sondern es wird darum gehen, dass man das Niveau hält und das erhält, was man bereits hat und versucht, das mit zu adaptieren und anzupassen, um diesen Zeitrahmen eigentlich mit hinzukriegen. In Sachsen sieht es etwas entspannter aus. Dadurch, dass wir keine Landtagswahlen haben, haben wir den vollen Zeitraum zur Verfügung. Das ist auch gut so, dass der Bund so einen Druck mit hat. Denn eine Reihe von Gesetzen im Land hängt davon ab, wie das entsprechende Bundesgesetz gestaltet ist. Und das muss natürlich miteinander kompatibel sein. Insofern ist es gut, wenn der Bund etwas stärkeren Druck hat und wir dann als Land mit dem nachkommen können. Wie das werden wird, das wird man sehen. Ich kann Ihnen eines sicher sagen, es wird für den Gesetzesanwender nicht einfacher. Und zwar deswegen, weil, wenn Sie das Bild von vorhin noch vor Augen haben, wir Bereiche haben, in denen die Grundverordnung nicht unmittelbar gilt, wo sie noch eigene Datenschutzregeln brauchen, auch allgemeine. Es kann also durchaus passieren, dass wir das alte Bundesdatenschutzgesetz weiter haben, allerdings mit einem wahnsinnig geschrumpften Geltungsbereich. Daneben haben wir die Grundverordnung und daneben haben wir noch ein Ausführungsgesetz zur Grundverordnung. Und dort, wo Sie früher drei Regeln, also eine Regel hatten, ein Gesetzeswerk als Anwender, müssen Sie jetzt drei Gesetzestexte nebeneinander legen und die sind nicht so gestaltet, dass Sie ein Gesetz hernehmen und dann das von vorn nach hinten lesen können, sondern die beziehen sich immer aufeinander. Dann also deswegen habe ich vorhin gesagt, Juristen, die kriegen ein leuchtendes Funkeln in die Augen, gerade die Rechtsanwälte, wenn sie sich vorstellen, was dann alles für Möglichkeiten auf sie zukommen. Und ähnlich wird es auf der Seite der Behörden sein, dass wir werden über lange Zeiten damit leben müssen, dass wir viel Unsicherheit in dem gesamten Bereich haben. Für die Aufsichtsbehörden, also für uns, gibt es auch einige Probleme. Wir müssen diesen Kooperationsmechanismus ins Leben rufen. Wenn Sie jetzt denken, die Aufsichtsbehörden, das sind die Landesbeauftragten, der Bundesbeauftragte, muss ich Sie enttäuschen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Aufsichtsbehörden. Zum Beispiel, wenn Sie sich schon mal früher hieß es die GEZ, wegen Ihrem Rundfunkgebührenbescheid beschwert haben, dann landen Sie nicht bei mir, sondern Sie landen beim Datenschutzbeauftragten des MDR, der also einen eigenen Datenschutzbeauftragten hat. Die Landesmedienanstalten haben eigene Datenschutzzuständigkeiten. Und eine Besonderheit in Deutschland, kirchliche Religionsgemeinschaften, die öffentlich-rechtliche Körperschaften sind, haben auch die Möglichkeit, eigene Datenschutzbeauftragte mit zu benennen. Also die evangelische und katholische Kirche hat auch Datenschutzbeauftragte. Die müssen alle miteinander eingebunden werden. In dem Kooperationsmechanismus und in den Kohärenzmechanismus. Die Besonderheit, die wir eben, wie gesagt, in Deutschland haben, wir haben ein föderales System. Wir müssen also die 16 Landesbeauftragten, in Bayern teilt sich das nochmal in zwei Behörden, also 17 Aufsichtsbehörden auf Länderebene und die Bundesbeauftragte, die, sage ich an dieser Stelle nochmal, keine oberste Datenschützerin ist, bitte nicht denken, sondern die Bundesbeauftragte ist für die Bundesbehörden zuständig und für Post- und Telekommunikationsunternehmen. Den Rest machen die Landesbeauftragten in der Regel als Aufsichtsbehörden. Das ist also nicht mal primus inter pares, sondern es ist eine Gleichstellung der Aufsichtsbehörden. Diese 18 Aufsichtsbehörden und dann die anderen, die dazukommen, müssen miteinander kooperieren und sich abstimmen und diesen Kohärenzmechanismus irgendwie umsetzen, diesen Beteiligungsmechanismus. Das bedeutet, da hat die EU sich in der Verordnung auch schon Gedanken gemacht. Die haben gesagt, also wir wollen jetzt nicht 18 Behörden in Europa mitsitzen haben, sondern ihr, liebe Deutsche, benennt bitte eine Behörde, die da mit hingeht und die dann auch Kontaktstelle ist, wenn eine andere, die französische Behörde oder die österreichische Behörde, was von Deutschland will, dann geht ihr an die Kontaktstelle heran und ihr müsst dann das unter euch regeln. Das müssen wir auch noch mitmachen. Dann und als letztes die organisatorische Selbstständigkeit der Aufsichtsbehörden ist auch mitgefordert. Also in der Regel ist es jetzt noch so, dass die Datenschutzbeauftragten zwar vielfach eigene Zuständigkeiten haben und unabhängig agieren, aber organisatorisch noch an anderen Stellen angebunden sind. Das muss sich auch ändern. Sie werden also eigenständig, ähnlich zum Beispiel wie der Rechnungshof, um das mit zu vergleichen. So, was hat man jetzt für Möglichkeiten, mit der Wirtschaft sich auseinanderzusetzen? Ich hatte also die Gesetzgebungsnotwendigkeiten beschrieben, die Notwendigkeiten, die für die Zusammenarbeit bestehen und jetzt die Auswirkungen, was können wir im Bereich der Privatwirtschaft mitmachen? Da gibt es drei interessante Instrumente in der Verordnung. Es gibt Datenschutzfolgeabschätzungen, die gefordert werden in bestimmten Bereichen, die, wenn Sie das schon mal mitgehört haben, Die bisherigen Vorabkontrollen und Vorabprüfungen fallen weg. Das gibt's nicht mehr als System, sondern das nennt sich jetzt Datenschutzfolgeabschätzung. Man muss also das Risiko einer Verarbeitung prüfen in bestimmten Fällen, zum Beispiel bei Gesundheitsdaten und anderen, und sehen, was mit herauskommt. Und wenn das Risiko zu groß ist, muss man sich an die Aufsichtsbehörde wenden und die um Konsultation bitten. Die kann dann entsprechende Vorgaben machen. Das ist eine Möglichkeit, die man hat. Daneben steht natürlich die Kontrolle durch die Aufsichtsbehörde selber, die immer in das Unternehmen mit hineingehen kann und sagen kann, was machst du hier? Zum Beispiel, wenn ein Betroffener sich an mich wendet, kann ich natürlich das Unternehmen kontrollieren. Also das ist nicht eine einseitige Sache, sondern eine Möglichkeit für Unternehmen. Zweitens, die können Verhaltensregeln erarbeiten. Das fängt jetzt bereits mit an. Also die ersten Unternehmenszweige überlegen, wie sie solche Regeln, die dann durch die Aufsichtsbehörde mit zertifiziert werden und die auch im ihnen einen Kunden, also Kundenfreundlichkeit vermitteln sollen im Bereich des Datenschutzrechts, die werden jetzt mit erstellt. Ich kenne das aus dem Bereich der Auskunfteien, die fangen jetzt gerade mit an. Das ist eine Möglichkeit, die Unternehmen mit haben. Und was wir mitbekommen, was auch mit Anklang in der Vorbesprechung, wir kriegen Zertifizierungsmöglichkeiten. Wie sich dieses ganze Zertifizierungsverfahren gestaltet, werden wir mit sehen. Da wird es natürlich private Stellen geben, die da gern in dem Bereich tätig werden wollen. Der TÜV macht das zum Beispiel. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel nicht das BSI, aber im öffentlichen Bereich das unabhängige Datenschutzzentrum in Schleswig-Holstein, die selber Zertifizierungsverfahren gemacht haben. Zertifizierung bedeutet nicht, dass eine Aufsichtsbehörde das machen muss, die Zertifizierung, sondern das können auch Private, die das gerne machen wollen, hier mit durchführen. Die müssen sich allerdings akkreditieren. Dann gibt es ein Akkreditierungsverfahren bei den Aufsichtsbehörden, wo man bestimmte Voraussetzungen mit erfüllen muss. Diese Zertifizierungen sind dann für befristete Zeit gültig, sollen der Demonstration dienen, dass man nach außen hin ein datenschutzfreundliches Produkt hat. Wir werden sehen, wie stark das in Anspruch genommen wird und ob es das hält, was es verspricht. Ich finde es eine interessante Sache, weil ich mir eine ganze Reihe von interessanten Diensten vorstellen könnte, die gewinnen, wenn sie einer Zertifizierung, einer regulären durchgeführten Zertifizierung unterzogen werden, dann auch mehr Vertrauen schaffen. Sie wissen alle, bei Open Source, das ist schön, wenn man Open Source hat, aber man muss auch mal den Quellcode geprüft haben. Und wenn unter Zertifizierung zum Beispiel auch sowas mit möglich ist, werden wir mit sehen, fände ich sehr gut. Das Standard-Datenschutzmodell habe ich hiermit aufgeschrieben. Das ist eine Sache, an der die Aufsichtsbehörden jetzt im Moment dran sind. Entspricht ungefähr aus einem anderen Bereich, im Sicherheitsbereich, kennen Sie es vielleicht ähnlich aus dem BSI, Grundschutzhandbuch, ist sozusagen analog mit aufgebaut, hat aber ganz stark die datenschutzrechtlichen Aspekte mit im Blick, wo zum Beispiel das Thema Portabilität auch mit abgefragt wird in dem Modell. Das Modell soll zum einen mit Ihnen als Konzept für die Prüfpraxis der Aufsichtsbehörden. Auf der anderen Seite können Unternehmen mit dem Modell, was Sie dort mit in dem Link finden, den ich Ihnen mit angezeigt habe, auch sehen, wie Sie Ihr Produkt gleich in dieser Form mitentwickeln und die datenschutzrechtlichen Vorgaben, die dann die Aufsichtsbehörde prüfen wird, schon an dieser Stelle mit einbauen. Die Artikel 29-Gruppe wird hier noch Artikel 29-Gruppe, später der Europäische Datenschutzausschuss, wird Auslegungshinweise geben, die einen hohen Grad von Verbindlichkeit haben. Und ich rechne damit, dadurch, dass wir sehr viele offene Rechtsbegriffe haben, dass wir eine ganze Reihe von Musterverfahren vor den Gerichten durchführen müssen, um Rechtsprechung zu bekommen, um zu sehen, wo stehen wir, was ist mit möglich, um die Lücken, die derzeit bestehen, noch mit auszufüllen. dann bin ich auch gern bereit, das mit Unternehmen im Einvernehmen zu machen. Also nicht jede gerichtliche Auseinandersetzung ist unbedingt mit hartem Konkurrenzkampf verbunden, sondern man kann durchaus ein Musterverfahren mit Bilden, einen bestimmten Fall heraussuchen, der für beide Seiten etwas bringt. Und dann muss ein Gericht sich damit befassen. Das Besonderheit, wir reden über europäisches Recht, wird in der Regel der Europäische Gerichtshof sein. Das bedeutet aber lange Verfahrensdauern. So, nochmal ganz kurz, die Vor- und die Nachteile. Der Vorteil, den wir im Moment haben, ist, wir haben einen einheitlichen Rechtsrahmen in Europa. Das macht enorm viel aus, wenn man sich im Konkurrenzverhältnis mit anderen Erdteilen mit befasst. Ich kann Ihnen nur sagen, die Grundverordnung hat nur deswegen so einen hohen Lobbydruck erfahren, weil die Unternehmen, die in Europa tätig sind, auch die ausländischen, also die aus dem Nicht-EU-Bereich kommenden Unternehmen, mitgekriegt haben, dass hier ein Gesamtmarkt existiert, der sich Regeln gibt, denen man sich unterziehen muss. Und dann fangen die auch an zu reagieren. Also es kommen mittlerweile Justiziare von Unternehmen, die sonst uns mit keinem Blick gewürdigt hätten, nach Europa und wollen mit uns sprechen als Aufsichtsbehörden, um da zu sehen, wo bewegt man sich hin, wie kann man Datenverarbeitung in Europa konform gestalten, rechtskonform gestalten. Und das muss man sich immer klar machen. Also nicht die Flinte ins Korn werfen. Der europäische Markt als Markt ist ein interessanter Markt, auf den ein global arbeitendes Unternehmen nicht verzichten kann und nicht verzichten will. Das ist die Möglichkeit, solche Unternehmen mit noch anzufassen. Wir merken, auf der nationalen Ebene allein schafft man das nicht mehr. Insofern finde ich die EU-Datenschutzgrundverordnung und den Mechanismus, der dahinter mitsteht, gut und hilfreich für unsere jetzige Tätigkeit. Marktortprinzip hatte ich schon genannt, dass Unternehmen, die ihre Dienstleistungen in der EU anbieten, aber bisher noch nicht greifbar waren, werden jetzt mit greifbar. Wir kriegen einige betroffenen Rechte, die wir vorher so nicht hatten. Wir kriegen Privacy by Default und Privacy by Design. Und wir kriegen eine Abstimmung der Aufsichtsbehörden untereinander, die viel stärker gezwungen sind, miteinander zu kooperieren. Das ist auch notwendig, wenn Sie mit Google zum Beispiel sich auseinandersetzen, dann müssen Sie das konzertiert machen in Europa. Sonst ist es so, dass ein Konzern dann mit der einen Behörde redet und Sachen aushandelt und die anderen möglicherweise dann nicht das durchsetzen können, was sie eigentlich gerne gehabt hätten. Negativ gibt es natürlich auch Punkte. Wir haben einen hohen Verwaltungsaufwand, das habe ich Ihnen gerade mit geschildert. Wir werden sehen, wie wir den bewältigen. Im Moment ist es so, dass bei dem derzeitigen Personalbestand und Ausstattungsbestand der Datenschutzbehörden wir dort wirklich an Grenzen kommen. Wir haben einige Datenschutzregelungen, die bisher gut waren, die leider wegfallen. Zwei hatte ich genannt beim Scoring Videoüberwachung. Leider ist es auch bei den betrieblichen Datenschutzbeauftragten so, dass das in Europa sich nicht in dem Maße durchgesetzt hat, wie wir es bisher in Deutschland kannten. Die bisherigen Erleichterungen für Unternehmen, die Datenschutzbeauftragte geboten haben, fallen weg. Es gibt sie noch als Möglichkeit, aber nicht mehr mit den Einflussmöglichkeiten im Unternehmen, wie es bisher war. Wir haben viele offene Rechtsbegriffe. Das führt zu einer starken Rechtsunsicherheit in der Übergangsperiode. Und als letzter Punkt, Sie haben gesehen, zwischen Richtlinie und Datenschutzgrundverordnung sind 20 Jahre vergangen, reichlich 20 Jahre. In dieser Zeit hat es keine Novellierung gegeben. Und wenn Sie sich die technische Entwicklung in dieser Zeit vor Augen halten, sehen Sie, was alles passiert ist. Der Gesetzgebungsprozess und der Novellierungsprozess auf der europäischen Ebene ist sehr schwerfällig. Bis man dort eine Änderung erreicht hat, wenn eine neue technische Dienstleistungen, neuer technischer Umstand auftaucht, bis der in Gesetzgebung gegossen worden ist und die Gesetzgebung darauf reagiert hat, haben sie in Deutschland ungefähr einen Zeitraum von knapp 5 Jahren, denke ich mal so. Also vom ersten Auftauchen einer neuen Sache bis zur Kodifizierung. Das ist in der EU bei den derzeitigen Mechanismen nicht leistbar. Wir werden sehen müssen, wie man das, diese Lücken mit ausfüllt. Ich hoffe, dass der Datenschutzausschuss, deswegen hatte ich das mit genannt, an dieser Stelle mit in die Lücke springt und mit Vorgaben das erfüllt. Wir werden auch eine ganze Reihe Richtrecht bekommen, wo der Europäische Gerichtshof, der im Moment noch sehr grundrechtsfreundlich ist, ich hoffe wünsche mir, dass das so bleibt, dann auch eine entsprechende Ausformulierung des Datenschutzrechts und eine Grundrechtsgewährleistung in der Union mitschafft. So, jetzt schaue ich auf die Uhr und stelle fest, ich habe genau das erlebt, was ich vermutet habe, die 20 Minuten längst überzogen. Aber sehen Sie es mir nach, das ist ein Thema, was uns die nächsten Jahrzehnte noch mit beschäftigen wird. Und Sie werden an der eigenen oder anderen Stelle, sei es als Betroffener, sei es in Ihrer beruflichen Tätigkeit, mit diesem Thema zu tun haben. Und dann nehmen Sie den Vortrag jetzt mit, um mal zu wissen, wenn es soweit ist, da war doch noch was, da hat doch derjenige damals was erzählt, da kann ich nachschauen. Dann danke.
Herzlichen Dank, Herr Schurig. Für mich steht eigentlich als erstes die Frage, gibt es denn irgendeine Möglichkeit, auf die Präsentation zuzugreifen? Steht die möglicherweise online bei Ihnen?
Die steht nicht online, aber die stelle ich natürlich gern zur Verfügung.
Das wäre toll, weil ich denke, es gibt ja doch eine ganze Menge Links und auch zum Nachschlagen ist das sicher eine gute Sache, wenn man die nochmal vor Augen haben kann. Gibt es denn jetzt noch Fragen aus dem Publikum, wenn Sie noch einen kleinen Moment dafür Zeit hätten? Wir haben hier ein Mikrofon, es wäre toll, wenn das benutzt wird, weil wir die ganze Sache aufzeichnen, dass auch andere vielleicht noch was davon haben.
Ja, also das Vielversprechendste, was Sie ja gesagt haben, war dieses Privacy by Design, dass da vielleicht tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das dann im Sinne von vielleicht Fördermittel von irgendwie Browsern oder Software, die halt ordentlich verschlüsselt und sowas, dass dafür, dass sowas gefördert wird. Aber das ist ja ein bisschen im potenziellen Konflikt, also wenn das wirklich sicher ist. Sie hatten ja in Ihrer Darstellung, dass das halt, ja, so zum Beispiel so die rechte Spalte hier der Staatssicherheit, dass das halt nicht davon betroffen ist, aber wenn das wirklich sicher ist, würde es die ja genauso betreffen. Und ob da irgendwie, wie das gedacht ist, oder ist da was gedacht?
Gut. Privacy by Design und Privacy by Default ist jetzt verbindlich für den Teil der europäischen Gesetzgebung. Ich sagte aber bereits, dass wir für den anderen Teil uns nicht im rechtsfreien Raum bewegen. Da gilt noch das, was Sie bisher als Datenschutzrecht können. Wir kommen dazu dann auch mit etwas mehr Aufwand und mit mehreren Zwischenschritten, die Sie rechtlich begründen müssen. Leichter ist es natürlich, wenn Sie es im Gesetzestext stehen haben und dann direkt darauf Bezug nehmen können. Jetzt im Moment ist es so, ich muss mich dem auf anderem Wege nähern und dann sagen, ihr habt Benutzerrechte mit umzusetzen. Also zum Beispiel müsst ihr dann Privacy by Default mitmachen, weil ihr in eurem Verfahren Vorkehrungen treffen müsst, Benutzerrechte dann auch zu realisieren, die mit relevant werden. Ist schwieriger, deswegen freue ich mich, dass das im Gesetzestext mit auftaucht. Man kann es dann verbindlicher gestalten. Sie werden sehen, im Datenschutzmodell, was auf dem Standard-Datenschutzmodell, was ich erwähnt hatte, was auf dem derzeitigen Gesetzeszustand aufbaut, haben wir diese Bausteine auch schon mit drin.
Hat die Verordnung irgendeine Auswirkung auf die derzeitige Marktsituation, dass, wenn ich ein Mobiltelefon kaufen möchte, ein Haufen Software vorinstalliert ist, der jede Menge persönliche Daten, was weiß ich, wo ich mich gerade befinde, wen ich anrufe und so weiter, an den Hersteller, was weiß ich, Samsung oder meinetwegen Google, Apple und so weiter, hochlädt? Hat es darauf irgendeine Auswirkung oder wird es weiter dabei bleiben?
Durchaus, wenn der Unternehmer das in Europa anbietet, muss er diese Rahmenbedingungen mit einhalten. Und das bedeutet, Privacy by Default zum Beispiel ist ja genau der Punkt, den Sie angesprochen haben, der muss damit umgesetzt werden. Wenn das dann bei Android so mit drin ist. Jetzt kommen wir auf die Frage, wer ist denn eigentlich derjenige, der das mit anbietet? Ist es der Handyverkäufer oder HTC oder der andere, der oder Sony, die das Handy anbieten, die Android nutzen? Oder sind beide mitverantwortlich? Muss Sony, wenn es ein Android-Handy in der Europäischen Union anbietet, eine andere Android-Version verwenden, als es sonst im Weltmarkt mit ist? Ich glaube, das läuft dann auf solche Sonderregelungen mit hinaus, dass man in Europa bestimmte Sachen anders einstellen muss als in dem sonstigen Rechtsgebiet. Die Frage, wie kann ich sowas umsetzen? Wie kann ich sowas verbindlich mitgestalten? Es gibt interessante Ansätze in der Grundverordnung. Zum Beispiel haben die Verbraucherschutzverbände ein Klagerecht, die an solchen Stellen mit ansetzen können. Es ruht nicht alles nur auf den Schultern der Aufsichtsbehörden und von Betroffenen, sondern es gibt solche Mechanismen, dass man das damit umsetzen kann. Das wird allerdings nicht sofort kommen, sondern Sie können sich sicher vorstellen, dass das ein Prozess ist, der anfängt und anrollt und den man dann auch durchkämpfen muss vor Gericht.
Kann man das, wenn ich jetzt der Handyhersteller bin, das vertraglich ausschließen, dass ich also jetzt sage, ach naja, mein lieber Nutzer, bevor du das Handy einschaltest, bekommst du so einen ganz langen Lizenztext und dann steht drauf, du musst akzeptieren und wenn du akzeptierst, dann hast du irgendwelche Rechte, die vielleicht per Default dir gewährt werden, abgegeben, sonst darfst du den Handy de facto nicht nutzen.
Sie haben schon den Finger mit in der Wunde. Die Einwilligungsmöglichkeit ist natürlich vorgesehen in der Grundverordnung. Die Frage ist, inwieweit durch solch eine Einwilligung andere Sachen ausgehebelt werden können. Das werden wir, und deswegen habe ich es gesagt, das werden wir austesten müssen. Dann die Frage, mit so einem Unternehmen sich auseinanderzusetzen, wenn dann ein Nutzer oder eine Verbraucherschutzvereinigung oder eine Aufsichtsbehörde dagegen vorgeht, wird man vor Gericht sehen, wie weit das Bestand hat. Ziel ist es allerdings, genau solche Sachen mit zu vermeiden und das nicht aushebeln zu lassen. Es ist allerdings im Moment noch mit unterstritten, und das war auch ein Teil der Lobbyarbeit in der Grundverordnung, da Ausnahmeregeln mit zu schaffen und die Einwilligung sehr stark auszuweiten.
Meine Frage bezieht sich ebenfalls auf das Marktprinzip und mir ist nicht ganz schlüssig, wie das für digitale Dienstleistungen, die ja von Anbietern außerhalb der Europäischen Union angeboten werden, aber innerhalb der Europäischen Union gar nicht bewusst oder aktiv vermarktet oder durch irgendwas angepriesen werden, wie kann das dort durchgesetzt werden? Also wenn jetzt ein Anbieter beispielsweise WhatsApp ohne Niederlassung innerhalb der EU an Kunden oder an Menschen innerhalb Europas anbietet, dann gilt zwar dieses Marktprinzip, aber das berührt den ja erstmal nicht, weil ohne eine Zensur oder eine Möglichkeit, den jetzt davon abzuhalten, europäische Kunden zu erreichen, wäre das ja nicht durchsetzbar, oder? Wie lässt sich das Marktprinzip bei rein virtuellen Dienstleistungen zum Beispiel umsetzen?
Das wird auch eine spannende Frage sein, wie wir an die Umsetzung mit herangehen können. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel, dass eine gerichtliche Entscheidung erwirken oder eine Auflage dem Unternehmen zustellen. Das können Sie auch machen, wenn es in den USA sitzt. Und dann ist die Frage, wie Ihr Rechtstitel, den Sie hier erwirkt haben, Ihr Bescheid in den USA umsetzbar ist. Da gibt es auch Rechtshilfeabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union. Das wird man aber sehen müssen, wie sowas mit klappt. Ja. Aber formal ist es so, das Unternehmen, was Dienstleistungen in Europa anbietet, ist dann auch verpflichtet, das mitzumachen. Also zum Beispiel, wenn das einen französischen Online-Shop hat oder einen deutschen Online-Shop, dann spricht vieles dafür, dass die Dienstleistung zielgerichtet auf den europäischen Markt mit ausgerichtet ist. Und dann ist es mit in der Pflicht.
Ich dachte natürlich insbesondere an Datacenter-Anbieter oder Telekommunikationsdienstleistungsanbieter, die ja oft dann bewusst sich dort verorten oder von Orten aus anbieten, wo die Richtlinien eben eher lax sind. Ja, und es kann aber gar nicht sichergestellt werden, wenn die auf Englisch anbieten, na gut, dann wird der Markt entscheiden, dass die günstigsten sind.
Die relevanten Unternehmen haben allerdings auch vielfach aus anderen Gründen steuerrechtlich und ähnlichen Interesse dran, einen europäischen Sitz mit zu haben.
Ja, das stimmt.
Und dann hat man sie mit im Boot.
Das stimmt, ja. Vielen Dank.
Ja, dann bitte. Wenn dann nicht schon noch weitere Sachen sind, die jemandem auf der Seele brennen, würde ich es dann danach auch vielleicht schließen?
Ja, mein Name ist Reinhard Mutz. Ich habe eine ganz einfache Frage in Bezug auf Produkte, die so im Kinderzimmer angeboten werden. Zum Beispiel die berühmte Barbie von der Firma Mattel. Renate Künast hat nicht umsonst gesagt, es ist im Grunde genommen ein Verbrechen an Kindern, was hier passiert. Kann die zukünftige Datenschutzverordnung oder besser gesagt sogar Grundverordnung dazu herbeigezogen werden, solche Produkte vor einer Markteinführung im Grunde genommen vom Markt zu nehmen? Schwierige Frage, ist mir vollkommen klar, aber das, was da passiert, passiert ja bei den Erwachsenen genauso. Wir haben vorhin mal hier gehört, dass Voyeurismus der Zahl nach nicht mehr zu schlagen ist. Wenn wir anfangen abzuzählen, wird es viel mehr Voyeuristen geben als solche, die sich dem verweigern. Ich glaube, dass die Kunstperformance das nachher auch mal deutlich machen wird. Und was darunter zu verstehen ist, ist heute der Begriff Smart. Wir haben Smart TVs. Es genügt die Gestensteuerung und kaum einem ist wirklich klar, dass seine Geste auf irgendeinen fremden Server übertragen wird, der sonst wo steht. Dort wird sie interpretiert und in ein Kommando für den Fernseher zurückgesendet. Wer alles diese Gestensteuerung beobachten kann, ist mir nicht bekannt. Die größten Witze, die da gemacht werden, kenne ich sehr wohl, aber die wollte ich hier nicht zum Besten geben. Nochmal zurück, die Hauptfrage ist Firma Mattel und besagte Barbie und diese Art von Technologie im Kinderzimmer. Danke.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Es gibt einen eigenen Artikel 8, der sich genau mit dieser Frage auseinandersetzt. Bedingung für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der Informationsgesellschaft, der sagt, dass Kinder unter 16 Jahren keine Dienstleistungen angeboten werden dürfen, sofern sie nicht eingewilligt haben. Also über 16 Jahre bedarf der Einwilligung. Kind ist 16 bis 18 Jahre auch noch mit drin. Unter 16 Jahre ist die Einwilligung der Eltern notwendig. Allerdings bedeutet das, wenn Barbie solche Sachen anbietet in Deutschland, müsste Barbie für diese Dienstleistung eine Einwilligung der Eltern einholen. Eine Einwilligung ist an bestimmte Formvorschriften gebunden. Die müsste dann Mattel mit erfüllen, wenn es soweit ist. Ob damit eine Verhinderung des Produktes möglich ist, das wird zu prüfen sein, das muss man mit sehen. Auf jeden Fall ist es so, dass Daten von Kindern in diesem Fall besonderen Restriktionen unterliegen und dann kommen wir in dieses Feld der Datenschutzfolgeabschätzung, wo man eigentlich prüfen muss vorher, ob das Verfahren, so wie es läuft, zulässig ist. Aber spätestens, wenn es da wäre, könnte man es stoppen. Möglicherweise auch diese Möglichkeiten eröffnet das eine Untersagung der Verarbeitung. Das bedeutet, die Dienstleistung dürfte dann in Europa nicht aktiviert werden. Wenn es dann erfolgen würde, würde es Strafzahlungen geben.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die umfangreichen Ausführungen und auch für die Beantwortung der Fragen. Und ich bitte um einen herzlichen Applaus. Danke.